Manche Sprüche klingen zu gut, um wahr zu sein. Zum Beispiel, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Oder jeder ist seines eigenen Glückes Schmied oder nicht Amboss, sondern Hammer sein. Wenn ich groß bin, mache ich daraus mal einen Self-Care-Abreißkalender. Für jeden Tag einen guten Spruch, ach herrlich. Und dann noch irgendwas mit Quality Time oder Work-Life-Balance. Und während ich so sinniere und die Wochenzeitung Die Zeit lese, werde ich jäh aus meinen Träumen gerissen. Und zwar von Ann-Christine Tlusti. Sie schreibt, Self-Care ist auch nur eine feuchtigkeitsspendende Ideologie. Was meint sie damit? Ich frage sie selbst. Hallo Frau Tlusti.
Hallo Herr Rose.
Dieser Self-Care-Abreißkalender würde sich sicherlich sehr gut verkaufen, oder?
Ich würde sagen, den gibt es bestimmt. Ja. Also ohne, dass ich ihn vor Augen hätte, bin ich mir sicher, dass es sowas schon gibt. Und ja, ich glaube, er würde sich sehr gut verkaufen, weil er einfach wahnsinnig gut in unsere Zeit passt.
Das ist ja auch so eine Ideologie oder so ein Ding. Wir sind alle unseres Glückes Schmied und wenn man sich eine ordentliche Mühe gibt, dann schafft man es auch im Leben, oder?
Genau, genau. Wenn man sich ordentlich Mühe gibt, dann schafft man es auch im Leben. Und eigentlich steckt da ja auch drin, man kann eben nur selbst was an den Bedingungen, unter denen man lebt, ändern. Also das ist ja eigentlich eine zutiefst individualistische Ideologie, die jeden Menschen so auf sich selbst zurückwirft, würde ich sagen.
Sie schreiben in Ihrem Artikel in der Zeit, eines der größten Erfolge des Kapitalismus ist es, vermeintliche Lösungen bereitzustellen für das Übel, das er selbst hervorruft. Das müssen Sie mir nochmal erklären.
Ich würde erstmal sagen, der größte Erfolg des Kapitalismus, jetzt so ganz marxistisch, ist Mehrwerte produzieren. Ich glaube, einer der Tricks des Kapitalismus ist es eben, wie soll ich sagen, den Kern des Übels, das wir alle kennen, dass wir irgendwie unsere Arbeitskraft veräußern und ja eben zwangsläufig dafür ausgebeutet. Das ist ja eigentlich letztendlich die Definition des Kapitalismus, zumindest der arbeitenden Bevölkerung. Genau, den Kern dieses Übels zu verschleiern und eben, das ist eben die Aufgabe jetzt nicht von Kapitalismus schlechthin, aber eben von einer Ideologie, die ihn trägt, zu sagen, naja, aber du selbst kannst ja was ändern an den Bedingungen und du selbst kannst auf dich aufpassen. Und ich glaube, da ist diese Self-Care-Erzählung, würde ich es jetzt mal nennen, vielleicht 10 Jahren oder so sehr prominent geworden. Oder populär.
Und es suggeriert auch, dass wir so ein bisschen schuld sind an unserem eigenen Schicksal und dass wir selbst dafür sorgen können, dass es uns gut geht und im Gegenteil, dass wir auch dann schuld sind, wenn es uns nicht gut geht. Also es wird alles individualisiert. Ist das auch Ihr Eindruck?
Genau, also ich glaube, diese Schuldgefühle, die sind zentral. Man kann natürlich auch sagen, aus Schuld, so psychoanalytisch besprochen, wird dann Scham. Also ich glaube, es ist irgendwas dazwischen. Und das führt eben auch dazu, dass Menschen diese Aufgabe, sich um sich selbst zu kümmern, annehmen und gar nicht hinterfragen, also gar nicht die Botschaft, die dahinter steckt, in Frage stellen, sondern ja sagen, okay, gut, dann mache ich jetzt eben Yoga und atme meine Belastungen, die ich vielleicht durch die Lohnarbeit oder andere Belastungen im Leben erlebe, die atme ich einfach weg.
Und dann werden die Probleme individualisiert und dann wird es auch so moralisiert. Ich habe den Eindruck, dass dann so moralischer Konsum, also dass ich, wenn ich moralisch mich nur richtig verhalte, das Richtige esse, das Richtige tue, dann bin ich irgendwie auf der richtigen Seite.
Genau, das würde ich jetzt gar nicht so sehr unter Self-Care fassen, aber das ist sicherlich auch so ein weiteres Beispiel für die Individualisierung. Also das Konsum. Ich meine, man kann ja sagen, dass das Konsum so das ist, wo wir vielleicht am stärksten im Kapitalismus Freiheit erleben. Also wir haben ein unglaubliches Warenangebot und da können wir eben frei wählen. Dass so moralisch aufgeladen wird, erzeugt natürlich auch Schuldgefühle. Und das Perfide daran ist natürlich, dass nicht alle Menschen jetzt gerade in der Inflation in den Bio-Supermarkt gehen können und nicht alle Menschen sich teure Bahnreisen leisten können. Also das ist für mich weniger so Self-Care, aber sicherlich auch ein Beispiel für Individualisierung.
Mhm. Nochmal zurück zum Self-Care. Das ist ja, sagen Sie, ein Symptom, das ignoriert, was Menschen wirklich brauchen. Nicht nur kurze Oasen der Entspannung, sondern weniger Leistungsdruck und mehr soziale Sicherheit. Ist eigentlich schön auf den Punkt gebracht von Ihnen, oder?
Danke. Ich wollte den Text etwas utopisch ausklingen lassen und ich glaube, dass es schon auch die Möglichkeit gäbe, eine Gesellschaft so zu organisieren, dass ja eben nicht Self-Care so im Fokus steht, sondern andere Instanzen, endlich geht es ja um Fürsorge, diese Fürsorge übernehmen. Also wenn ich weiß, wenn ich krank bin, dann ist für mein Auskommen gesorgt. Wenn ich Elterngeld ist ja gerade ein großes Thema. Wenn ich ein Kind bekomme, wenn ich meinen Arbeitsplatz verliere, wenn ich in Rente gehe, dann komme ich schon gut über die Runden. Viele Menschen fürchten sich ja vor ihrer Rente, fürchten sich davor, ihren Arbeitsplatz zu verlieren und können sich eben nicht darauf verlassen, dass sie genug Grundrente und genug Grundsicherung bekommen. Und deswegen ist ja Self-Care so wichtig, weil wir eben alle wissen, im Zweifelsfall kann es ganz schön prekär werden. Dennoch wollte ich eben den Text auch so ausklingen lassen, dass ich glaube, es wäre möglich, eine Gesellschaft so zu organisieren, dass wir Self-Care als alles zusammenhaltende Ideologie gar nicht so sehr brauchen.
Ja, Sie schreiben, politischer Wandel entsteht nicht dadurch, dass sich Menschen fleißig um ihr eigenes Wohlergehen kümmern, sondern dadurch, dass sie sich zusammentun, also Banden bilden oder irgendwo organisieren und Armut, Rassismus, Ausbeutung, Vermögensungerechtigkeit, die Allgegenwärtigkeit sexualisierter Gewalt und so weiter, das sind psychische Belastungen und eigentlich Anlässe für eine gerechtere Welt einzustehen, sich mit Leuten zusammenzutun und sich zu organisieren. Ist das jetzt zu pathetisch oder?
Also ich glaube, man darf das eben nicht so ganz gegeneinander ausspielen. Natürlich ausspielen. Man kann natürlich einerseits sich um sich selbst kümmern und auch ich gehe gelegentlich mal zum Yoga oder so. Ich glaube, das ist gar nicht verwerflich und ich würde ja jetzt auch nicht den neuen Schulddiskurs draus machen und sagen, ja, wenn du dich um dich selbst kümmerst, das ist irgendwie auch falsch, weil das ist ja genau die gleiche Logik sozusagen, Menschen individuell dafür zu schämen, dass sie irgendwas falsch machen. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich würde das nicht so gegeneinander ausspielen wollen. Man kann sich natürlich einerseits um sich selbst kümmern und gleichzeitig auch politisch in Aktion treten. Aber was, glaube ich, in dieser Self-Care-Ideologie oder in diesem populären Sprechen darüber passiert, ist, dass eben Tatsache, dass man auch auf anderem Wege was an den eigenen Lebensbedingungen ändern könnte, indem man politisch für etwas einsteht, indem man sich vielleicht solidarisch mit anderen zusammentut, indem man auch die Erfahrung macht, ich bin gar nicht allein. Andere Menschen leiden genauso unter diesen Ängsten, unter diesen Diskriminierungsformen, einer eklatanten gesellschaftlichen Ungleichheit. Ich glaube, so könnte man ja auch eher langfristig gedacht zu einer Form von Wohlbefinden finden. Und das würde ich eben dieser Self-Care-Erzählung vorwerfen, dass sie eben diese Möglichkeiten irgendwie vernachlässigt und ja auch oft, das erlebe ich gerade so in so jungen feministischen Debatten, gerade so auf Social Media, Self-Care auch so als was Politisches erklärt. Also dass man so sagt, naja, wenn ich als Frau oder irgendwie in irgendeiner vielleicht auch mehrfach mehrfach diskriminierte Person, wenn ich dann auf dem Sofa liegen bleibe, dann leiste ich ja schon Widerstand im Kapitalismus. Und ich würde sagen, genau das Gegenteil ist der Fall, weil diese Self-Care-Sache impliziert ja auch, oder das haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, ist natürlich auch letztendlich notwendig, damit man am nächsten Tag wieder frisch bei der Lohnarbeit erscheinen kann und damit man wieder die eigene Arbeitskraft veräußern kann. Mhm. Insofern würde ich jetzt nicht sagen, Selfcare ist falsch im Sinne von, das solltet ihr jetzt gar nicht mehr tun, weil natürlich leben wir unter kapitalistischen Bedingungen und natürlich ist es auch wichtig, dass wir uns regenerieren. Und gleichzeitig würde ich aber eben auch gerne darauf verweisen, es gibt auch andere Möglichkeiten, fürs eigene Wohlbefinden zu streiten und das vielleicht auf eine Art und Weise, die langfristig effektiver ist, weil wenn ich individuell Self-Care betreibe, dann bringt das mir vielleicht kurzfristig was, wenn ich mich in der Gewerkschaft, in Klimagerechtigkeitsbewegungen, auf Demos oder in irgendwelchen Zusammenschlüssen organisiere, habe ich eben auch die Chance, langfristig für etwas einzutreten und zu kämpfen und so eben meine Lebensbedingungen vielleicht zu verbessern.
Das heißt, der Wohlfühleffekt kann eintreten, wenn man auch Selbstermächtigung spürt, mit anderen zusammen was tut, was erreicht, sich nicht so allein fühlt. Das ist eigentlich sollte der eigentliche Self-Care-Gedanke sein, oder?
Ja, ich meine, wie gesagt, ich will es nicht so ausspielen. Natürlich würde ich sagen, auch um mich, um die Kraft zu haben, um mich politisch zu engagieren, muss ich mich vielleicht auch mal um mich selbst kümmern. Ich will dieses um sich selbst kümmern gar nicht so absolut verteufeln. Aber ja, ich glaube, dass schon eben dieses gemeinsam mit anderen für etwas einstehen langfristig zu einem stärkeren Effekt hat, als gelegentlich mal eine Duftkerze anzuzünden und mich ins Schaumbad zu legen.
Ja, nochmal zur Regenerierung der Arbeitskraft. Ich war immer beeindruckt von den japanischen Verhältnissen, dass sie sich da irgendwie hinlegen dürfen und auch bei Google super Arbeitsbedingungen, alles ist irgendwie cool und ich soll mich wohlfühlen. Aber das ist eigentlich auch ganz perfide, weil es darum geht, Leistung zu bringen und sich gut zu fühlen, um sich zu regenerieren und dann wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen.
Ja, genau, so würde ich das auch sagen. Also natürlich kann man jetzt ganz individuell sagen, es ist für ArbeitnehmerInnen natürlich toll, wenn sie mal einen kurzen Mittagsschlaf im Büro machen können. Aber das tun Unternehmen sicherlich nicht, um ihren MitarbeiterInnen was Gutes zu tun, sondern natürlich auch, um den Profit zu steigern oder die Arbeitskraft zu erhalten.
Was ist mit den Menschen, die mit Sorgearbeit, mit Care-Arbeit an sich schon überlastet sind und denen sagen wir jetzt noch, tut euch zusammen, organisiert euch und seid doch mal politisch. Auch schwierig, oder?
Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, ja. Jetzt habe ich Sie gerade unterbrochen.
Nee, ich war schon fertig. Also im Grunde Leute, die jetzt meistens sind es ja die Frauen, die mit Care-Arbeit, Sorgearbeit beschäftigt sind, die was tun wollen, aber gar nicht mehr die Kraft haben und strukturell bedingt am Limit sind und denen sagen wir jetzt, engagiert euch mal politisch und tut mal was, aber eigentlich tun die ja schon so viel, oder?
Ja. Das ist wichtig, dass Sie das ansprechen, weil es ist mir auch ganz wichtig, dass jetzt aus diesem Pamphlet, das ich geschrieben habe gegen Self-Care oder gegen diese Ideologie, nicht der neue Imperativ wird. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir eben nicht, gerade sind ja, genau wie Sie sagen, vor allem Frauen, die Sorgearbeit leisten, oftmals im Privaten auch recht unsichtbar bleiben, damit in der privaten Pflege, in der Kindererziehung und so weiter, wir die jetzt nicht erneut schuldig fühlen lassen, indem wir sagen, ja, jetzt geh doch mal auf eine Demo oder organisier dich doch mal. Also wie gesagt, ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass gerade in so feministischen Kreisen oder gerade unter Frauen, ist ja auch ein sehr, man könnte sagen, weiblich popularisiertes Konzept, dieses Self-Care-Ding. Natürlich sollten wir jetzt nicht erneut Druck aufbauen, aber einfach Menschen die Perspektive zu geben, natürlich tut es dir wahrscheinlich gut, wenn du was für dich machst, wenn du eine Verabredung absagst oder also all das, was jetzt als Beispiel angeführt werden, immer wieder, wenn du Yoga machst, wenn du Atemübungen machst, was auch immer, das tut dir wahrscheinlich gut, aber vielleicht gäbe es auch diese anderen Möglichkeiten. Das soll nicht heißen, das musst du jetzt tun, so wie dir vielleicht andere, also diese Self-Care-Ideologie sagt, du musst dich um dich selbst kümmern, sondern einfach aufzuzeigen, vielleicht ist es ja auch einfach im Kleinen schön, sich, keine Ahnung, als alleinerziehende Mutter, als privat pflegende Person mit anderen zusammenzutun, jetzt gar nicht im Sinne von politischer Organisierung, sondern einfach um solidarische Beziehungen zu schaffen, in denen man sich gegenseitig unterstützt. Also es gibt ja sozusagen verschiedene Ebenen des Miteinanders und des solidarisch Seins. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass ich jetzt in der Gewerkschaft auf der Tribüne stehe und Reden schwinge oder so. Das kann ja auch einfach im ganz Kleinen funktionieren. Leute, die diese Belastung so stark empfinden, der Fürsorge für ältere Menschen, für Kinder, für kranke Angehörige oder was auch immer, manche Menschen kümmern sich ja auch einfach um ihre NachbarInnen, die krank sind oder so. Es gibt ja ganz viele Fälle, dass natürlich da diese Idee der politischen Organisation meistens gar keinen Platz findet, weil man einfach zu viel mit anderen Dingen zu kämpfen hat. Aber einfach vielleicht auch da auch eine gewisse Wut auf eine Gesellschaft zu haben, die genau diese Menschen nicht entlastet, die eben Pflege ins Private schiebt. Ich glaube, das ist trotzdem, kann trotzdem ermächtigend sein, auch wenn ich daraus nicht die Konsequenz ziehe, mich politisch zu engagieren. Aber einfach, um von dieser individuellen Schuld wegzukommen, einfach zu wissen, es ginge auch anders und das ist gesellschaftlich hergestellt, dass ich in dieser Situation stecke. Ich glaube, das kann schon auf eine Art sehr wohltuend sein.
Das heißt, entlasten, den Druck rausnehmen, nicht noch weiteren Druck aufbauen und die individuelle vermeintliche Schuld rausnehmen. Es gab ja ein schönes Lied von Ketka, das hat, da beschreibt der Burnout vom Yoga. Das heißt, eine Selfcare zu machen, sich noch in der Freizeit diesem Leistungsdruck zu unterliegen, sagen, nee, ich sag mal alles ab, ich mache das jetzt mal nicht mit. So diesen Leistungsdruck, sich vergleichen, was ja uns irgendwie auch alle krank macht, wenn wir alle gut, richtig schön und wunderbar sein sollen. Wahnsinniger Druck, oder?
Ja, genau. Und genau das sollte es ja nicht sein. Das ist ja eigentlich das Krasse daran. Also ich kenne dieses Lied nicht, aber es trifft vielleicht ganz gut, dass selbst da, wo der Leistungsdruck vermeintlich gar nicht mehr dort sein soll, natürlich noch besteht, weil ja, wir uns einfach eben durch Leistung definieren im Kapitalismus oder durch Produktivität, zeigt eigentlich, wie perfide sollen ihnen potenziell noch das Gefühl gibt, dass sie auch dort versagen und auch dort unzulänglich sind.
Ich bedanke mich für das Gespräch. Anne-Christine Lusti, ich hoffe, ich werde wieder mal was lesen in der Zeit von Ihnen. Bis dahin passen Sie auf sich auf, bleiben Sie selbst, wie sagt man, selbst wirksam und behütet. Ihnen alles Gute.
Danke Ihnen auch. Ja. Danke für das Gespräch. Ja.